redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer Fotografie, in welcher Chris Marquardt, der wesentlich mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist, mir zu erklären, wie das mit der Fotografie so geht. Wir befinden uns auf dem Vrint-Fototag, zeichnen sozusagen live on tape auf, und zwar vor Publikum. Macht euch mal bemerkbar, damit uns das auch jemand glaubt hinterher.
Findest du? Die sind echt.
Das klang so ein bisschen wie Buhn, oder? Buht mal alle. Scheiß Sendung hier.
Klingt anders.
Worum geht's denn heute?
Ja, um Fotografie. Wir haben das ja schon. Ja. Ja. Ich wir haben das ja vor einem Jahr angekündigt, dass wir hier.
Ist das ein Jahr her?
Ungefähr, oder? Ja. So Zustimmung aus dem Publikum, ja.
Das Publikum ist ja, das war außer
eine,
sich.
War eine Schnapsidee. Ja, die haben. Also, hallo, die haben verdammt gut durchgehalten.
Es ist ekelerregend heiß hier oben. Es weht kein Lüftchen.
Ja.
Punkt.
Kann man nicht so sagen. Ja, die Helden, es haben ein paar Helden haben Wasser rangeschafft,
danke,
dass wir nicht verdursten müssen. Dafür schön. Tausend Dank.
Ja, bitte.
Danke auch für Spirituosen. Wer hat denn die Spirituosen rangeschafft?
Hier. Genau.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Ich werde die Mirabelle verkosten. Ja, wir haben
worum geht's heute?
Ja, worum geht's heute? Wir haben hier so verschiedenes Zeug gehabt, ne? Also wir fingen an mit Shaming the Holgi.
Ja, du hattest gesagt, ich sollte extra hässliche Fotos mitbringen und schlechte Fotos mitbringen, damit wir drüber reden können.
Dann waren die gar nicht so schlecht.
Nee, anscheinend kann ich das doch besser, als ich immer.
Du kannst langsam. Das ist das Problem, weißt du, wenn du anfängst, was zu können und dann jemand sagt, mach mal schlecht, dann kannst du es nicht mehr schlecht machen.
Außer du bist richtig gut. Also ich kenne das von
Musikern. Muss gut sein, um schlecht zu machen.
Genau, von Musikern kenne ich das, genau. die am besten spielen können auch am schlechtesten spielen, wenn sie das müssen oder wollen. Ja.
Ja, das war so der Anfang. Dann
das war der Anfang. Was ich ja nach wie vor nicht so richtig, oder was ich immer noch nicht wirklich kann und wo ich eigentlich auch gerne noch den einen oder anderen guten Rat hätte, ist wirklich Essen fotografieren. Also, weißt du, so
ach, das Essen, soll ich jetzt auf Essen
Instagram. Ja, genau. Erklär mir doch mal, wie man Essen vernünftig Instagrammt. Vernünftig Instagram.
Das ist ein Oxymoron. ich meine, da greifen eigentlich die üblichen Sachen, ne? Hübsche Komposition. Dass die Sachen so angeordnet sind, dass sie schön sind. Wir haben heute so ein bisschen drüber geredet, was Eyecatcher sind, wie Aufmerksamkeit geleitet wird. Und da bist du natürlich beim Essen auch an den gleichen Regeln.
Entschuldigung, ich war abgelenkt. Ich habe gerade Bier gereicht bekommen. Ich hoffe, es ist Bier.
Ach,
das ist dieses fiese. Ja, danke.
Aber vielen Dank.
Ich das auch, ist, dann. Das ist so ein Öko-Soziobedo, ne? Mit diesem Bier förderst du soziale und kulturelle Projekte in der Nachbarschaft. Und ganz nebenbei veränderst du das Wirtschaftssystem. Es ist wirklich kein gutes Bier.
Willst du den Namen nennen?
Nee, ist
Assi. Lass mal.
Und was sagst du?
Ich finde es so schlecht nicht.
Echt nicht?
Nö.
Vielleicht ist das auch Geschmackssache, ne?
Ich habe jetzt aber schon lange also nicht mehr Bier getrunken.
Mir ist das zu süßlich.
Ist es also so ein bisschen,
so ein bisschen so.
Naja, ich stell's mal
aber
hier
an einem
so
geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Tolles Bier, Jungs, danke.
An geschenkten Bier schaut man.
Das funktioniert da nicht. Ich habe das auch schon mal versucht. Da kommst du jetzt auch nie wieder raus.
Das ist gut.
So, wie war das nochmal mit dem Essen fotografieren
eigentlich? Naja, also ich sage ja, die Regeln sind eigentlich die gleichen. Eine schöne Komposition. Vielleicht tatsächlich ein Subjekt im Bild. Also, was weiß ich, dass die rote Tomate in der Mitte oder die halt in der Schärfe liegt. Du hast ja bei so Essen noch, bist auch relativ nah dran. Das heißt, du hast auch mit kleinen Sensoren, mit Smartphones und so, hast du natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen mit der Schärfentiefe zu spielen.
Was du natürlich hast, ist ein Lichtproblem. Ne? Im Restaurant ist es meistens komisch beleuchtet.
Ja, da baust du dann eben kurz deine Blitzanlage.
Entschuldigen Sie, darf ich gerade mal?
Das geht natürlich nicht, aber da kannst du natürlich schon gucken, wo kommt das Licht denn her? Also du hast ja im Restaurant viele Lichtquellen und hast du möglicherweise vielleicht, wir haben ja heute mal so ein bisschen über Backlight, also Licht von hinten geredet, funktioniert natürlich bei Essen gut, wenn sich da auf dem Essen vielleicht ein bisschen was reflektiert. Also wenn du dich so ein bisschen drumherum bewegst und dann vielleicht die Lampe vom Nachbar, die über dem Nachbartisch hängt, sich dann im Salat wieder irgendwelche schönen Reflexionen macht. Ja, die Geräusche im Hintergrund.
Ich find's gut.
Das macht nur Atmosphäre.
Ich find's Rost.
Dann haben wir noch so ein Ding, und das ist der Weißabgleich. Du hast in Restaurants ja meistens so schummrig warme Beleuchtung.
Kann ich mit meinem Smartphone einen Weißabgleich eigentlich machen? Komme ich da ran?
Oh, das kommt drauf an. Also auf dem iPhone, da gibt es zum Beispiel genügend Apps, die das können. Also hast du dann irgendeine Zusatz-App für 99 Cent, die das die dann als Kamera irgendwie einen Weißabgleich kann.
Wobei diese Apps mir dann immer wieder, da, mir geht es halt auf den Sack, dass ich, sobald ich mir so eine Fotografie-App runtergeladen habe, erstmal wieder lernen muss, die zu bedienen, weil die halt.
Mach ich ja auch nicht.
Das geht mir total auf den Keks.
Also zum einen mache ich Belichtung manuell an der Stelle. Das heißt, auf dem iPhone, du tappst auf dem Bildschirm dahin, wo du scharf haben willst, und dann macht er auch gleich die Belichtung dahin. Und dann hast du rechts nebendran so eine kleine Sonne und das kannst du hoch und runter ziehen und schieben, und dann kannst du heller und dunkler machen, weil so, je nachdem, was auf dem Teller ist, sieht das manchmal zu dunkel oder zu hell aus. Und was ich dann manchmal mache, ist, wenn ich dann den Weißabgleich nicht hinbekomme, dass ich die hinterher nehme und das Bild hinterher noch ein bisschen nachbearbeite und dann noch mal ein bisschen an der Farbe ziehe. Also ein klein bisschen neutraler, weil manchmal diese halt die Sachen halt dann so richtig gelb aussehen von diesem warmen Licht, und das ist nicht schön.
Ja, und überall Kerzen und sowas.
Ja. Ja, und dann halt vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Also wir hatten...
Du meinst nicht so voll wie der Teller. Das war halt der kleine Vorspeisenteller, und ich durfte mich am Buffet bedienen, und man kann da halt immer nur einmal hin, und ich habe gedacht, ich will aber alles.
Wir hatten beim Holgi-Shaming, hast du das eine Bild mit, ich glaube, 25 verschiedenen Sachen auf dem Tellerchen.
Ja, alles. Alles, was auf dem Vorspeisenbuffet war, habe ich genommen.
Das war früher wie beim Marché, ne? Wo man dann so den Teller so um drumherum Gurken geschichtet hat, damit man da noch mehr Krautsalat draufkriegt. Nicht wahr?
Fläche vergrößern durch Gurken.
Und das Stück Fleisch unten drunter verstecken, damit die es an der Kasse nicht sehen.
Das machen die. Das machen die ja in, ich verrate jetzt ein Geheimnis, beim Norddeutschen Rundfunk in der Kantine. am Salatbuffet. Da ist kosten die Eier extra. Und es gibt da so einen Sport, Eier zu klauen, wenn man sich einen Salat vom Buffet holt.
Echt, die Eier kosten da extra?
Also das Ei so unterm Salat zu verstecken, dass an der Kasse niemand merkt, dass da ein Ei drunter liegt.
Geht das nach Gewicht?
Ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, aber das Ei,
Ei
kostet halt extra. Also wenn du ein Ei hast, kostet das Ei halt
also
extra.
Früher, da war ich immer wieder mal in Stuttgart im Marché, und da haben die nicht gewogen, sondern nur die Schüsselgröße berechnet. Das war natürlich klasse, weil du konntest ja so,
das ist nett, ja.
So Türme bauen.
Ja, kannst du auch mit, obwohl da machst du lieber Paprika, ne, um das den Rand zu erhöhen.
So
Paprika.
Gurkenscheiben haben da gut, also so eine Blume aus Gurkenscheiben.
Gurkenblume.
Die Gurkenblume, so ähnlich wie die Scherben.
Hier hat jemand reingerufen. Wenn du reinrufen willst, musst du aufstehen, herkommen, dir dieses Mikrofon nehmen und da reinsprechen. Nee, man versteht dich nicht, wenn du jetzt was sagst. Das ist, also klar ist dann die Spontaneität weg, das ist ja aber dann dein Problem.
Keine ganzen Gurken.
Jetzt kannst du, leg's ruhig wieder hin.
Ja, das, oder machst halt so aus ganzen Gurken.
Blöder Zwischenruf, weil so die ganze Spontaneität weg.
Ja, Pech. Na, da kannst du Palisaden aus ganzen
Gurken. Das hätte ich jetzt eben aus Paprika gemacht. Aus so Paprika, ja. Ne? Also Paprika, so Streifen abschneiden, ja. Und die dann, also da kommst du dann höher mit. Einfach ganze Gurken.
Aber die haben auch. Die da nicht so in so Formen.
Ach so.
Sondern das ist das Problem. Die Gurken waren schon so geschnitten.
Okay.
Ist egal. Wo waren wir?
Beim
Essen fotografieren.
Ja.
Also, da ist natürlich sinnvoll, vielleicht den Teller eben nicht so zu beladen, sondern so eher so Haute Cuisine, ne? So kleine Häppchen hier und da, und dann kann man die auch
besser. Wobei du dann auch wieder das Problem hast, dass der Teller zu leer aussieht. Also, das habe ich häufig, dass ich denke, ich schiebe jetzt hier mal noch so ein Krokettchen ins Bild. Aber so, also ich finde es halt immer ein bisschen ätzend, wenn so das Weiße vom Teller durchscheint. Also das,
weißt
so,
du, was ich total gerne mag bei Essensfotos? Das ist so ein Ding, das ist so,
wenn sie nicht veröffentlicht werden.
So eine
werden.
Marotte. Nee, das nicht. Allein um die Größenverhältnisse klar zu machen, weil es gibt ja verschiedene große Teller. Also, ne, ist die Riesengarnele wirklich riesig oder ist die, weiß man ja nicht. Noch ein bisschen Werkzeug mit drauf tun. Ne?
Schraubenschlüssel.
Ja, Schraubenschlüssel. Nein, eine Gabel, ein Messer, die kannst du ja so nonchalant an den Rand legen.
Sieht eh auch, bei Kuchen mache ich das immer gerne, dass ich so die Gabel so ein bisschen in den Kuchen noch so reinpieke.
Zum Beispiel, oder gerade eine Gabel, die was hochhebt, oder bei einer Pizza, ne, so ein Messer, was die gerade schneidet. Das gibt dann nicht nur so eine Relation, sondern es ist auch nochmal ein Element, was vielleicht vom Rand reinkommt, was so ein bisschen Action. Den Blick hineinleitet in das Bild, und funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, und nicht so viel Müll im Hintergrund, ne? Das ist auch das Ding. Du hast dann halt auf so einem Tisch im Restaurant, hast du dann hier den Pfeffersalzstreuer mit Essigöl dastehen, und je nachdem, wo du isst. Und hier noch eine Serviette und da noch ein Nachtischlöffelchen.
Stammtisch Asche.
Genau.
Zum Glöckchen.
Für die Runde. Genau. Und da hast du natürlich relativ ruckzuck wieder einen Hintergrund, der nicht funktioniert. Also das heißt, so ein bisschen aufräumen auf dem Tisch ist auch nicht ganz sinnlos.
Ja.
Ja, das war die Frage.
Okay, worum geht's jetzt? Ist
das hinreichend?
Ja, doch so einigermaßen.
Nee, was haben wir denn noch so gemacht? Also
haben wir noch gemacht? Hier steht Mittag haben wir gemacht.
Ja, wir haben die Leute erstmal fotografieren lassen.
Achso.
erstmal fotografieren lassen, ein bisschen Review gemacht. Mhm. Dann Mittag.
Also was ich ganz interessant fand, war in der Kreativrunde, wo du sagst, kaum nimmt man euch die Möglichkeiten, kommt was Gutes dabei rum.
Das also, war der Hammer.
Das finde ich eigentlich ganz schön. Also du hattest.
Wir haben über Kreativität geredet und wie die funktioniert, beziehungsweise wie man sie ein bisschen erzwingen kann. Und wir haben die Leute heute tatsächlich so in eine Situation gebracht, wo sie eben kreativ werden mussten.
Zeitungsüberschriften mitgegeben.
Genau. Moni, meine bessere Hälfte, hat die mal rausgesucht für ihre Kreativgeschichten. Die hat auch so einen Kreativworkshop und die Süddeutsche hat tatsächlich die tollsten Zeitungsüberschriften. Kriege ich das nochmal hier zusammen?
Also ich nicht mehr.
Lasst ihn uns kalt machen.
Mhm. Die Komfortzone des Königs.
Genau, die Komfortzone des Königs und so weiter.
Genau.
Also das war das eine, dass die Leute hier in kleinen Gruppen sich dann um so einzelne Themen kümmern durften, um erschwerend dazu kam, so als Einschränkung, ihr habt eine halbe Stunde Zeit dafür. Und noch erschwerend kam dazu, wenn ihr die low-hanging fruit, ne, die einfachen Lösungen gefunden habt, dann müsst ihr noch ein zweites Bild zum gleichen Thema machen, was anders ist.
Was super funktioniert hat.
Hat funktioniert.
Ja.
Also die Ergebnisse waren klasse. Der Zeitdruck war groß, die Möglichkeiten waren eingeschränkt, weil man konnte nicht besonders weit weggehen während der Zeit. Und ich bin also hin und weg, ich bin hinübergefallen, was da für tolle Bilder kamen.
Ja. Sollten wir eigentlich ein Flickr-Album draus machen, oder?
Sollte man. Also wenn
hat das irgendwer was dagegen, dass wir ein Flickr-Album draus machen? Keiner, alle, keiner sagt was, dann hat auch keiner was
dagegen. Ich hab die ja jetzt alle. Ja, ne? Genau, ich werf die auf Flickr und mach dann Credit dran und so und ja. Cool. Jetzt hast du mal wieder Arbeit drüber geschanzt. Super.
Pimp My Lens und DIY. Das mit der Linse, die Linse von der Kamera abmachen und
Freelancing,
das hat mich irgendwie nachhaltig nervös gemacht, weil ich da echt Schiss hätte, dass. Also es ist so ein bisschen wie, was war das andere? Camera Tossing, das war ja auch sowas, was irgendwie, was ich im Leben nicht könnte. Also einfach mal die Kamera hochwerfen und wieder auffangen.
Ja, man kann ja so ein bisschen cheaten. Also beim Camera Tossing kannst du ja die Kamera am Riemen hochwerfen und ne?
Ja.
So. Ja. Also geht schon. Pimp My Lens, da ging es so generell darum, was habe ich für Möglichkeiten für wenig Geld, meinen Objektiven Dinge beizubringen, für die sie eigentlich nicht gebaut sind. Mhm. Also wie kann ich aus meinem normalen Objektiv ein Makroobjektiv machen? Also Thema Zwischenring, Thema Umkehrring, Thema
Umdrehen, das fand ich auch bizarr. Ja.
Also, ist aber unglaublich geil.
Ja.
Jeder Mensch hat
eigentlich. Also für die, die es nicht gesehen haben, man kann das Objektiv es gibt Adapterringe, mit denen man das Objektiv umdrehen kann. Also wo man dann praktisch das Filtergewinde an die Kamera schraubt.
Genau.
Also die Filtergewindeseite an die Kamera schraubt.
Genau. Und dann hat man plötzlich ein Makro.
Ja.
Kann man ganz nah rangehen. Kann Käferchen fotografieren.
So ein Ding. Ich tue das mal auf die Wunschliste. Vielleicht ist ja einer bekloppt genug.
Die sind ja auch nicht teuer, diese Umkehrer.
Achso, ja, dann kaufe ich mir das selber.
Aber, ne? Du tust nur die teuren Sachen auf die Liste. Super. Klasse. Ja, und DIY war einfach mal so ein kurzer Überblick. Ne? Was kann man denn alles so... Also, du musst halt zum Beispiel nicht in den sauren Apfel beißen und dir die teuren Manfrotto-Klemmen kaufen, sondern fürs Studio, sondern du kannst halt auch irgendwelche Leimzwingen aus dem Baumarkt nehmen, die dann im Angebot irgendwie einen Euro das Stück kosten oder so. Und wenn du das Ganze von Manfrotto kaufst, dann zahlst du halt 25 Euro das Stück. Oder du brauchst halt nicht immer das Stativ. Manchmal reicht auch eine Schnur und ein Gewicht aus. Oder
das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also wenn ich ich will ja nicht verwackeln. Also ich nehme das Stativ, damit ich nicht verwackle, wenn ich was länger belichten will.
Richtig.
Und jetzt sagst du, mach dir eine Schnur, also mach dir einfach mit wie heißt das hier? Stativgewindeschräubchen, eine Schnur unten dran, stell dich auf die Schnur und zieh die stramm. Ich verwackel dann aber doch im Zweifelsfall trotzdem.
Gut, oder aber nicht? Du hast in dem Moment schon mal eine Achse stillgelegt.
Ja.
Richtig? Also eine Bewegungsrichtung, die hoch,
hoch runter ist,
hast du stillgelegt. Wenn du das mit der Schlaufe machst, wo du drin stehst, dann hast du zwei Richtungen stillgelegt, rechts, links, hoch, runter. Das heißt, du verringerst die Anzahl der Achsen, die sich noch irgendwie bewegen können.
Mhm.
Und wenn du die dritte nimmst und das Ganze noch gegen deine Augenbraue drückst mit dem Okular, dann hast du das auch noch stillgelegt und hast im Prinzip schon fast ein Stativ. Und das Ding nimmt halt irgendwie, wiegt halt 50 Gramm und 20 Gramm und nimmt keinen Platz weg. Und die Alternative wäre, ein Stativ mit einem Packmaß von 50 Zentimetern irgendwie mitzuschleppen, was mit Kopf 3 Kilo wiegt oder
so. Ich muss das echt mal ausprobieren, also weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht trotzdem noch wackelt.
Ja, mit Sicherheit wackelt da noch was, aber das ist weit weniger als vorher. Ja. Also du nimmst einfach von den 100% möglichen Verwackelungen, nimmst du halt irgendwie 70-80% raus und hast dann nur noch viel weniger. Und wenn du dann noch einen kleinen Burst schießt, klack, 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 klack,
ja,
4-5 Bilder, dann ist ganz sicher mit eins mit dabei, was keine Verwackelung mehr hat.
Aber das wäre dann halt ein Burst mit jeweils einer Sekunde Länge oder irgendwie sowas, ne?
Genau. Okay. Klack, 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 klack. Also ich würde jetzt damit jetzt nicht unbedingt eine Sekunde belichten wollen. Mhm. Aber eine Zehntel, eine halbe, das kriegst du
okay,
damit.
Verstehe. Hin. Okay.
Also
also nicht für eine Langzeitbelichtung, wie du das mit dem Stativ machst, sondern nur falls du ja
okay. Die zweiminütige Belichtung vom was weiß ich. Die Landschaft, die du mit 2 Minuten in der Dämmerung belichtest, die kriegst du damit auch nicht scharf.
Okay. Nee. Darum ging es mir, weil
nein.
Ich hatte gedacht, prima, ein Ersatz für ein Stativ, aber ist es dann halt in dem Sinne nicht, sondern nur in dem Sinne, dass ich ja, wenn ich mal eine 10. Sekunde machen will.
Kurz auf das Freelancing zurückkommen, weil haben wir nicht weitergeredet.
Ja, genau. Ein Teil davon war, das Objektiv von der Kamera abzumachen.
Also
wir praktisch so vor die Kamera zu halten und da dann so mit rumspielen und
genau. Das
hin und her.
Also wir hatten geredet über diese Zwischenringe, das Objektiv ein bisschen von der Kamera quasi zu entfernen, den Abstand zwischen Objektiv und Kamera zu vergrößern. Mhm. Das macht Makro. Dann haben wir geredet über Shift und Tilt, also die Möglichkeit, das Objektiv parallel zu verschieben und dadurch Perspektiven zu korrigieren und das Objektiv zu kippen, also die Schärfeebene zu kippen und damit dann eben so einen Tilt-Shift-Effekt hinzubekommen, so einen Miniatureffekt. Und das nächste Ding ist halt dann tatsächlich so ein Balgengerät, ne? Das kennt man, so eine Ziehharmonika zwischen Kamera und Objektiv. Und das ist teuer und gibt's auch nicht mehr neu zu kaufen. Und Entschuldigung, da muss man entsprechend sich zu helfen wissen. Und die eine Möglichkeit, diese Geometrie zwischen Kamera und Objektiv zu verändern, ist, naja, das Ding halt einfach von der Kamera runterzunehmen und es vor die Kamera zu halten in einem gewissen Abstand.
Und dann rieselt dir aber natürlich der ganze Scheiß in die Kamera rein.
Ja, da muss man nicht so empfindlich sein. Da muss man nicht so empfindlich sein. Nein. Das kannst du nicht, dir stehen die Schweißperlen auf der Stirn.
Ich denke halt immer, es ist so wie sofort alles kaputt. Also wenn ich das Objektiv wechsle, mache ich das auch immer sehr schnell, weil da rieselt ja alles rein.
Jetzt erzähle ich dir was. Hm? Da ist Staub in der Luft, ja. Das ist so.
Schlimm, ganz schrecklich.
Zwei Sachen dazu. Punkt eins, dieser Staub ist in der Luft. Ne? Der liegt nicht auf dem Fußboden rum, sondern der ist in der Luft, der schwebt. Ja. Warum tut er das? Weil er klein und leicht ist. Mhm. Der schwebt. Mhm. In dem Moment, wo du das Objektiv von der Kamera runter machst, glaubst du, der entscheidet sich in dem Moment und sagt, oh, jetzt werde ich schwer und fall runter?
Naja, wo steckst du drin im Staub?
Kennst du den Staub persönlich?
Genau.
Du, Staub.
Nee, aber da könnte ja irgendwie statisch irgendwas geladen sein und dann macht's und zieht den so an und dann ist alles voll. Ich weiß auch nicht, ich habe sie wahrscheinlich einfach.
Das war die eine Sache, die ich dazu sagen möchte. Die zweite Sache ist...
Du hast sie nicht alle.
Nee. Okay. Die zweite Sache ist, hast du ein Zoom-Objektiv?
Ja.
Was ist denn so ein Zoom-Objektiv? Das ist eine Luftpumpe.
Ja.
Richtig? Mhm. Weil du zoomst rein und raus so. Ja. Da muss ja irgendwie die Luft, die da...
Ja, aber da gibt es ja bestimmt irgendwo ein verstecktes Geheimventil, das nicht... Warum gibt es denn da zu grinsen?
Nee, also du hast zwischen diesen Tuben, also diese Röhren, die sich da bewegen, hast du bei den teuren Objektiven noch irgendwie so Samtfilter und solche Geschichten, die das also versuchen so ein bisschen abzuschließen, aber... Der Staub ist teilweise so klein, der kommt da natürlich rein.
Also, und so, Kinder, ist das, wenn jemand keine Ahnung hat.
Also, große Sachen kannst du damit wegbekommen.
Ja.
Aber was weiß ich, einen dicken Pollenklumpen, der da im Mai irgendwie durch die Luft segelt. Aber du kannst den Staub nicht vermeiden. Deshalb gibt es ja dann diese Entstaubungsanlagen in den Kameras, die den Sensor schütteln, bevor, also das kennst du jetzt von der 100D, machst du aus und dann steht da
Sensorreinigung
und dann...
Das irritiert mich immer ungefähr so sehr wie bei Lotus Notes, das am Ende sagt Replizierung und Synchronisierung und ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das macht.
Du hast vor dem Sensor hast du so ein Paketfilter.
Nee, ich meine Lotus Notes.
Ja, Lotus Notes, aber bei der Kamera... Ist das so, ne? Hast du ein Paketfilter, da ist so ein Piezo-Ding am Rand und das macht dann so eine Ultraschallbewegung, das schüttelt das einfach. Mhm. Und dann ist das Paket noch beschichtet mit so einer Fluoridbeschichtung und da klebt nicht so viel dran, die ist also ganz, ganz glitschig. Und wenn das dann den Sensor, wenn der geschüttelt wird, dann fällt quasi der Staub runter, der meiste.
Und wo fällt der dann hin? Also der sammelt sich dann in der Kamera.
Manche Kameras haben da tatsächlich so ein Stück Klebeband drin.
Ach.
So eine Klebefläche.
Und wenn die voll ist, dann hast du den Salat.
Ja. Ich glaube, das dauert eine Weile.
Ja, okay.
Also, das war so Pimp My Lens DIY-Dingens, was wir gemacht haben. Und ja, jetzt nehmen wir eine Sendung auf.
Wir nehmen schon eine Sendung auf.
Jetzt sage ich ja, jetzt
nehmen wir eine Sendung auf. Okay.
In diesem Moment. Hm? Aktuell. Und da wollen wir ein paar Fragen beantworten.
Ach genau.
Ja, ich
du hast Zuschauerfragen.
Genau, Zuschauer.
Zuschauerfragen.
Nee, ich hab vorhin mal, also bevor das hier losging, vor ein paar Tagen schon, irgendwie eine Mail rumgeschickt und da haben Leute tatsächlich hier so ein paar Fragen eingeschickt schon vorher. Mhm. Und hier gibt es noch live ein paar Leute, die was sagen oder fragen wollen. Es kam von No Name, von Anonym kam eine Frage rein. Spiegelreflexkameras besitzen eine Spiegelapparatur, die das Licht in den Sucher projiziert. Dadurch bleibt der Sensor geschützt vor den durch die Objektivlinsen gebündelten Lichtstrahlen, die ja doch sehr viel Hitze erzeugen können. Und das kennen wir so, Lupe über Ameise und dann Britzel und nicht mehr gut. Wie sieht es bei den Systemkameras aus? Hier entfällt ja der Spiegelmechanismus und somit kommt der Sensor ununterbrochen mit dem gebündelten Licht in Berührung.
Ja, aber die haben doch auch einen Verschluss, oder nicht?
Wie viel Lichthitze toleriert der Sensor, ohne zu verbrennen? Also verbrennen in Anführungszeichen. Ja, die haben einen Verschluss, aber wenn du komponierst auf einer spiegellosen Kamera.
Stimmt, du willst das Bild ja sehen.
Du siehst das heißt, der ist tatsächlich offen, während du dein Bild machst. Und ich habe die Antwort nicht. Ich weiß nur, dass es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm sein kann. Weil
sonst wären die Kameras ja ständig im Eimer.
Ansonsten wären da relativ schnell relativ viele Regressansprüche bei den Kameraherstellern und ich vermute, dass sie sich da schon abgesichert haben. Außerdem fokussierst du ja so eine Sonne zum Beispiel auch nicht auf einen Punkt, sondern das ist immer eine Fläche.
Mhm.
Und ich gehe mal fast davon aus, dass das zumindest im normalen Rahmen, also wenn ich jetzt die Kamera auf ein Stativ stelle und mit einem Teleobjektiv auf die Sonne Scharfsteller, könnte ich mir vorstellen, dass das dem Objektiv, dem Sensor nicht wirklich gut tut.
Aber wahrscheinlich ist das nicht die Hitze, die den Sensor dann kaputt macht, sondern einfach nur die Intensität, also die.
Ich weiß es nicht genau, aber es gibt eine Möglichkeit, so einem Sensor zu schaden und das sind Laser mit einer gewissen Stärke, die, also die normalen, so diese Pointer-Laser, die man so bei einer Präsentation verwendet, sind da in der Regel nicht das Problem, aber es gibt tatsächlich Laser, die dann so im Unterhaltungsbereich, in Diskos und so eingesetzt werden, die teilweise stärker sind und die den Sensor tatsächlich schaden können. Weil das ist ein sehr starkes Licht, was dann auch nochmal zusätzlich gebündelt wird und was dann irgendwie entweder Pixel oder ganze Zeilen kaputt macht, so Verstärker kaputt macht und hast du plötzlich auf dem Sensor so eine durchlaufende Linie, das habe ich schon gesehen. Das kann passieren, aber so beim normalen Tageslicht und auch wenn mal die Sonne drin ist, hätte ich da erstmal keine Angst. So gefühlt.
Ja, ich auch nicht. Also ich habe auch noch nie gehört, dass irgendjemandem der Sensor kaputt gegangen wäre, weil es draußen zu hell war.
Ich habe da ich sehe da auch in den Kameramanuals relativ wenig Warnungen davor. Normal haben die doch bei allem, was irgendwie Regressanforderungen nach sich ziehen könnte, haben die doch normalerweise immer Millionen Warnungen und mach dies nicht und mach das nicht und das nicht. Jetzt möchte Marc
ja mal was dazu sagen, Marc aus Bremerhaven. Ich weiß es damals von den analogen Leicas, bei denen ist das ja auch so, dass die keinen Spiegel vor dem Sensor bzw. vor dem Tuch haben. Die haben so ein Verschlusstuch gehabt. Und da war in der Bedienungsanleitung stand drin, man darf die Leica nicht gegen die Sonne länger in der Sonne halten bzw. hinlegen, damit eben das Tuch nicht verbrennt. Wie es eben halt bei den Ameisen, was man früher so gemacht hat, als passiert.
Hast du das Prinzip, so gemacht?
Ich nicht, nein, Freunde. Und, oder ehemalige Freunde. ich kann mir gut vorstellen, dass man natürlich bei den Systemen oder spiegellosen Systemkameras, dass man die Kamera vielleicht nicht unbedingt auf den Rücken legen sollte, dass die Sonne da direkt reinscheint auf Dauer. Da bewegt die Kamera sich dann ja nicht.
Aber
wenn man sie dagegen hält, bewegt man ja dann den Punkt.
Liest hier eigentlich irgendjemand ernsthaft die ganze Bedienungsanleitung von solchen Kameras, wo
na klar,
wo sowas überhaupt, also
na klar,
echt, liest du das bis zu dem Punkt, wo sowas stehen würde? Ist der hausgemachte Rahmkäse wirklich hausgemacht?
Glaubst du mir nicht, ne?
Die andere Frage?
Die nächste Frage, also das zwischendrin, die zweite Frage war diese DIY-Geschichte, ne, der Objektiv-Pimpen-Geschichte, die hatten wir ja vorhin. Hallo Chris, als ich mit der digitalen Fotografie begann, habe ich gelesen, dass man jedes Bild neben den Rohdaten in hoher Qualität, das war der Thomas, ne? Da, genau. Thomas, frag dich doch mal selber, komm, du bist nämlich hier. Weiß ich gar nicht mehr.
Wir haben sie dir extra aufgeschrieben, also du kannst sie ablesen.
Kannst aber einfach fragen. Du bist ja Thomas aus?
Aus der Nähe von Stuttgart.
Ja, super. Ja. Weit angereist.
Cool. Ich hatte eine ganz einfache Frage gestellt, und zwar habe ich am Anfang, als ich mit der Digitalfotografie begonnen habe, mal gelesen, dass man...
Nee, du musst Bild ins Mikrofon sprechen, nicht mit dem Mikrofon auf uns zeigen.
Bitte. Jedes Bild sowohl in RAW als auch in JPEG in geringer Qualität speichern sollte.
Ja.
Das mache ich seit 5 Jahren und...
Weiß aber nicht, warum.
Das ist klasse. Willkommen in meiner Welt.
Wer hat dir das denn erzählt, dass du das müsstest?
Das habe ich in einem Nikon-Buch. Ich habe halt mir als erstes eine Nikon-Kamera gekauft und habe so einen Nikon-Buch.
Und da steht, du solltest unbedingt RAW und gleichzeitig JPEG fotografieren?
Ja.
Okay. Also es kann sinnvoll sein. Was passiert, wenn du JPEG fotografierst, ist, das Bild bekommt ja eine Bearbeitung in der Kamera. Also werden Kontraste und Farben und hast du Bildstil eingestellt auf Vivid und dann knallt das besser. Und das sind natürlich Bilder, die kann man sofort verwenden. Da muss man nichts oder sollte man sogar nichts mehr dran bearbeiten, weil die sind fertig. Und die kannst du natürlich sofort in eine E-Mail packen und irgendwie an Oma schicken oder so. Nur war das ist ein paar Jahre her, oder? Also war das war da schon Lightroom draußen? Also gut, aber mit Einzug von solchen Softwarelösungen wie Lightroom, Aperture und Co. ist es ja so, dass man dann so einen großen Pool hat, wo man seine Bilder drin hat. In meinem Fall sind es eben die RAW-Bilder hauptsächlich. Und wenn ich dann eine Anwendung habe, wenn ich sage, ich will jetzt aber mal kurz diese drei Bilder per E-Mail verschicken, dann sage ich dem, jetzt render mir die mal raus, mach da mal JPEG draus mit den aktuellen Bearbeitungen und fertig. Diesen Arbeitsfluss, den gab es da, glaube ich, noch nicht so. Das heißt, du konntest mit dem JPEG halt schon mal relativ schnell irgendwie sehen, wie es denn bearbeitet aussieht und konntest dann vielleicht mit dem RAW ein bisschen nachfahren und versuchen, das JPEG so nachzuahmen. Ist natürlich auch irgendwie doof.
Ja.
Nur hast du da mehr Flexibilität, wenn du sagst, na, im JPEG ist mir der Himmel aber zu hell, ich möchte den dunkler haben, dann kannst du es da natürlich besser machen. Heutzutage ist das, glaube ich, nee. Also es gibt noch wenige, die tatsächlich viel JPEG schießen, das sind dann so Leute, die viel Burst schießen müssen, Sportfotografen und so, die machen das ganz gerne, oder Pressefotografen, die einfach eher dann sogar mit kleinerer Auflösung, aber mehr Bildern und schnell und das muss sofort an die Redaktion und bla, dann machst du das mit JPEG. Aber
also JPEG ist schneller?
JPEG ist kleiner und damit schneller.
Und schneller gespeichert auf der Karte?
Genau, geht schneller auf die Karte, kannst du nachher schneller per E-Mail verschicken, weil die Dateien kleiner sind und so weiter. Das hat schon Vorteile. Und du kannst natürlich auch, wenn du, sagen wir mal, in einer Art Sportfotografie machst, wo du halt 50 Bilder am Stück schießen musst, dann ist der Puffer in der Kamera nicht so schnell voll, weil die kleiner sind.
Ja.
Und dann kannst du einfach mehr hintereinander schießen, bevor die Kamera sagt, Moment, ich muss kurz überlegen. Ja? Und dann, oh, ich muss schon wieder überlegen. Und mit JPEG geht das einfach alles schneller. Aber ansonsten, wenn ich heute mir die Defaults anschaue von Lightroom, dann kannst du JPEG und RAW auf der Karte haben und dann ignoriert das JPEG und nimmt nur das RAW, weil wozu braucht es das denn? Also das ist eigentlich nur Ballast heute. Und es gibt ein paar Anwendungszwecke, Anwendungsfälle, wo es sinnvoll ist, aber ja, wenn man sich Arbeit sparen will nach der Familienfeier, um die 500 geschossenen Bilder allen zur Verfügung zu stellen, dann kann man da ruhig JPEG schießen. So, das war Thomas' Frage. Ich habe gerade kurz überlegt, aber ich bin ja dran. Ne?
Ja, genau, du bist dran. Also ich habe
Friedemann, komm nochmal kurz hier ins Mikrofon. Du hattest eine Frage zum Thema Backup.
Ja, genau. Und zwar hattest du mal angesprochen in dem Podcast, ich glaube, es war Happy Shooting, dass du eine Software verwendest, ARQ, also ARQ,
genau,
für den Mac. Die gibt es jetzt auch für Windows. Das ist quasi,
oh cool, wusste ich nicht.
Gibt es für Windows.
Vollen Funktionsumfang?
Ja, also ich glaube, SFTP geht noch nicht, aber alles andere geht.
Okay.
Und letzten Endes ist es eine Software, die jede Stunde so einen Snapshot macht von Ordnern, die man festlegen kann. Mhm. Auch Netzwerkordner, was sehr cool ist. Also wenn man eine NAS hat zum Beispiel, kann man seine Ordner sichern. Und das wird eben auf Cloud Storage gesichert, der aber selber festlegbar ist. Also was weiß ich.
Also der kann Google Drive, der kann Amazon.
Mittlerweile Cloud Drive, sogar Dropbox.
Dropbox kann Amazon, so. AWS und so,
genau,
Zeug.
Ja. Genau. Und meine Frage ist, ich habe das auch im Einsatz, funktioniert auch soweit recht gut. Ich habe das mit Dropbox Pro, weil ich das sowieso habe und bezahle. Also 1 Terabyte ist da der Speicher. Aber ich habe auch mal versucht, dieses Google Cloud Drive oder Google Cloud Storage zu verwenden. Das ist doch das, was du eigentlich verwendest, oder?
Ich bin gerade am Umstellen auf Amazon Cloud, weil da kriegst du mittlerweile für $60 unbegrenzten Speicherplatz.
Genau, da habe ich nämlich, okay.
Echt? Ach, das ist geil. Wobei ich, also ich, ich mache das mit Glacier.
Glacier ist auch relativ günstig, aber nicht so günstig. Ich habe 1,5 Terabyte in der Cloud mittlerweile.
Okay, nee, so viel habe ich nicht. Okay.
Und ja. Glacier hat halt den Nachteil, dass du beim Zurückspeichern 4 Stunden warten musst möglicherweise, ja. Weil die das irgendwie auf Bändern auslagern oder auf, ich glaube, es sind glaube ich DVDs oder optische Medien.
Keine Ahnung, was sie machen. Aber das, also mir reicht das. Also das, für mich ist das halt wirklich der Backup der Notlage, für, wenn ne? die Wohnung abbrennt. Also da ist
schon, ist das halt. Genau.
Ja, und also ich war erst bei, ich hatte Google Cloud Storage verwendet, habe das probiert, aber dann stand, dass man sich in der EU-Region nur anmelden kann, wenn man ein Business hat. Und man musste so eine Steuernummer angeben.
Ach.
Und daran hat das bei mir gescheitert, weil, also in den USA geht es wohl für privat, aber in EU ist es wohl.
Ja, bei mir nicht, weil ich habe ein Business.
Also du hast es als Business,
meine Steuernummer angegeben
und fertig. Weil das war da so mein Problem. Ach so, das wusste ich nicht. Und bei Amazon habe ich geschaut, dieses Unlimited Everything gibt es in den USA, aber in Deutschland noch nicht. Und
also du willst die Daten in Deutschland natürlich gesichert haben. Wobei
ich will einfach nur mit, also als Kunde in Deutschland diesen coolen, es ist vollkommen egal, wie viel Speicher.
Aber das kannst du doch machen.
Also das habe ich probiert und das geht nicht.
Echt wahr?
Also bei mir. Ich habe sogar Amazon geschrieben und die meinten, man braucht US-IP-Adresse oder
so. Nee, das stimmt nicht, weil ich habe einen US-Account, den habe ich auch schon eine Weile relativ normal. Also das war, glaube ich, kein Problem. Und diese Account-Credentials habe ich dann dort verwendet. Und dann ist es völlig
das egal. Das funktioniert von Deutschland aus.
Ich back da jetzt hin ab. Das Problem ist nur mit diesem Storage, die begrenzen es natürlich schon auf eine gewisse Art, nämlich durch die Geschwindigkeit. Das ist nicht besonders schnell, was ich da hinschreiben kann. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob es an Arc liegt oder ob es an Amazon Unlimited Everything liegt, aber ich vermute, dass die das ein bisschen drosseln, dass jetzt, also ich bin mittendrin in meinen 1,5 Terabyte. Die müssten jetzt noch so eine Woche ungefähr dauern, bis sie dann oben sind. Aber dann sind es ja nur noch inkrementelle Backups und dann ist es wieder okay. Dann kann man das nachts anschubsen um 1 und dann läuft das.
Also du meinst, das sollte funktionieren?
Also ich benutze es.
Aber ist das eine Zahlungsmethode aus den USA dann? Oder?
Weil ich bezahle das mit meiner deutschen Kreditkarte.
Okay. Ja. Da muss ich nochmal schauen.
Also das, ich weiß es nicht, ob das vielleicht bei mir ein historisch gewachsener Account ist, der irgendwie von früher noch übrig ist oder so. Das, aber vielleicht wissen das ja irgendwelche Hörer. Vielleicht kann das ja mal jemand
in die Kommentare
reinwerfen, also in die Kommentare, wie das.
Das wäre schon das cool, wenn das, weil das ja keine Begrenzung
mehr. Weiß das irgendwer von den Anwesenden hier?
Nö. Also ich meine, das ist gerade das unschlagbare Angebot, $60 im Jahr für unlimited Hochspeichern und schnellen Zugriff. Das ist jetzt nicht wie Glacier nach 4 Stunden, sondern du kriegst die Sachen halt relativ zügig. Du kannst ja quasi wie auf
so einer Glacier Teil kostet mich im Monat irgendwie $3 oder sowas. Also das ist,
ich sag mal 1,5 Terabyte, dann wird's halt plötzlich, ich hatte halt irgendwie $15 im Monat dort und das summiert sich dann. Mhm. Und das waren deutlich mehr als die $60 im Jahr.
Na, und ich glaube, man hat ja auch diese Zurückhörgebühren, ne, bei Glacier, was ja dann wegfällt bei dem normalen. Und
bei dem Unlimited Everything hast du, glaube ich, eben keine Gebühren beim Runterladen. Hm. Also das Preismodell ist mir eben ein bisschen. Na gut. Okay. Danke. Marco. Marco, du hattest was, das war sehr involviertes.
Ja, ich habe gedacht, ich habe eine ganz, ganz kleine Frage. Ich wollte einfach nur ein paar Worte über das Zonensystem.
Das was?
Das Zonensystem.
Das Zonensystem.
Ja, weil das so der. Also es gibt Bücher darüber, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wie man richtig belichtet ist eigentlich so, das ist eine Zusammenfassung. Und ich weiß, dass der Chris das sehr schön vereinfacht erklären kann und da würde ich mich sehr freuen, wenn er uns da
das Zonensystem tun
könnte. Das versuche ich jetzt mal ganz zu komprimieren. Das Zonensystem kommt ursprünglich von dem Herrn Ansel Adams und Fred Archer, die haben das zusammen entwickelt. Und das war eigentlich erstmal gedacht als ein System, um Belichtung zu lehren. Also es war gar nicht mal so unbedingt für nur Praxis, sondern das war eher so, so belichtet man richtig. Und das halt im Analogen, ne, das ging also los mit, wie kriege ich die Belichtung richtig auf den Film und wie kriege ich dann, also in den Kontrastumfang, den der Film abbilden kann und wie kriege ich dann diesen Kontrastumfang wieder aufs Papier, um dann einen schönen Druck zu machen davon. Und das ist so das komplette Zonensystem und das ist ein Höllending, aber ist eigentlich gar nicht so schwer. Und was ich mittlerweile davon verwende, ist tatsächlich nur so den Aufnahmeteil. Also das, was ich, wenn ich das belichten möchte, in die Kamera reinbelichte. Und Ich glaube, das führt zu weit, das jetzt so im Detail zu erklären, aber generell geht es darum, dass wir den Kontrastbereich des Mediums, Sensor oder Film, einteilen in 11 Stufen von 0 bis 10 oder in 10 Stufen von 0 bis 10. Und jede von diesen Stufen ist eine Blendenstufe Unterschied. Also erstes Detail, bisschen doppelt so hell, doppelt so hell, doppelt so hell. Und dann bist du irgendwann bei 10 bei der Überbelichtung. Also zwischen Unter- und Überbelichtung hast du diese 10 Slices. Und in der Mitte, Zone 5, das ist, was quasi die Mitte ist von deinem Belichtungsmesser. Wenn du Belichtung misst, dann sagt der Belichtungsmesser, belichte so, und das ist diese Zone 5, das ist die Mitte. Bedeutet, wenn du mein Lieblingsbeispiel weißen Hasen im Schnee belichten möchtest, Belichtungsmesser, dann sagt der Belichtungsmesser, ja, nee, das muss in die Mitte. Weil genau das macht der Belichtungsmesser. Mhm. Der belichtet in die Mitte. Da ist der Film und der Sensor sind da am effektivsten, da können die am besten mit dem Licht umgehen. Mhm. Und dann hast du nachher grauen Schnee und grauen Hasen. Wenn du einen schwarzen Kater im Kohlekeller mit der belichten möchtest, mit dem Belichtungsmesser, dann passiert dir genau das Gleiche. Dann hast du hinterher die Belichtung auch im Grauen, weil dieser Belichtungsmesser immer versucht, in die Mitte zu belichten von diesem Helligkeitsbereich, den der Sensor kann. Das ist aber problematisch, weil du willst ja vielleicht, der schwarze Kater im Kohlenkeller ist ja dunkler als in der Mitte und der weiße Hase im Schnee ist dunkler als, ist heller als als die Mitte. Also das passt so nicht. Mach mal ein Foto von einem Blatt Papier, du wirst genau dieses Ding sehen. Du hast ein graues Blatt Papier. Und dieses Zonensystem erklärt so ein bisschen auch, was in welchem von diesen 10 Stufen sich am wohlsten fühlt. Also ein weißes Blatt Papier fühlt sich halt nicht in der Mitte wohl, sondern fühlt sich halt 2 Stufen über der Mitte wohl. Also 2 Blendenstufen heller als die Mitte.
Um weiß zu sein und nicht grau.
Um weiß auszusehen auf dem Foto nachher. Okay. Oder der schwarze Kater im Kohlenkeller oder dein schwarzes T-Shirt jetzt, was ja durchaus einen Faltenwurf hat und man sieht es und man hat, es hat Details, es ist ja nicht tiefschwarz. Das fühlt sich halt wohl und sieht gut aus, wenn es 2 Stufen unter dieser Mitte ist.
Woher weißt du, dass es 2 Stufen für ein Blatt Papier sind nach oben und 2 Stufen für ein schwarzes T-Shirt?
Weil
nach
du
unten?
Das mal ausprobiert hast und festgestellt hast, das sieht so gut aus. Haut, deine Haut. Wenn wir das jetzt mal von 0 bis 10 uns anschauen, wo liegt die? Deine weiße kaukasische Haut.
Na, eher in der oberen Hälfte.
Also die liegt ziemlich genau eine Blendenstufe über der Mitte.
Eine Blendenstufe.
Bisschen heller als die Mitte, doppelt so hell.
Blende 11 statt 8, nee, 9 statt 8.
Blendenstufe ist, kannst du durch die Blende machen oder du kannst es durch doppelt lange Belichtung machen oder durch doppelte ISO. Okay. Kannst du eine Blendenstufe heller machen, ist ein relativer Wert. Eine Blendenstufe dunkler heißt halb so viel Licht. Mhm. Wie du das machst, ist egal. Der Name Blende ist da ein bisschen verwirrend, weil es geht halt auch mit Belichtungszeit oder mit ISO. Mhm. Und das Zonensystem gibt uns im Prinzip jetzt mal so ein paar Werte vor. Was passt wohin in diesem Zonenbereich? Und wenn ich das nachher dahin belichte, also wenn ich mein Belichtungsmesser so einstelle, dass er halt den weißen Hasen im Schnee bei +2 misst, dann passt nachher die Belichtung dafür. Mhm. Das ist eigentlich so die Basis. Das ist so die Kurzversion davon. Und das kannst du relativ schnell automatisieren, indem du halt auf dein Belichtungsmesser in der Kamera, ne, das ist ja diese kleine Waage, ne, da sind diese Strichelchen von 0 bis +3 bis -3 oder so und dann so ein Pfeil, der sich bewegt, je nachdem, wie du was gerade vor der Kamera abgeht. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt das weiße Blatt Papier fotografieren, dann stelle ich meine Belichtung so ein, dass das Pfeilchen halt nicht bei 0 in der Mitte ist, sondern bei +2.
Okay.
Und dann passt die Belichtung dafür. Das ist eigentlich so der grobe Abriss. Weiß es nicht, Marco, ob ich dich damit...
Ich wollte gerade sagen, ist das...
Da hätte ich noch eine Ergänzung. Wenn ich jetzt den weißen Hasen im Schnee fotografiere und ich habe ein Handbelichtungsmesser, laufe dem Hasen, habe natürlich Zeit und messe bei ihm,
der läuft
ist
natürlich
dann trotzdem
weg.
Dann, dass ich überbelichte.
Der ist ja erfroren.
Ja, eigentlich habe ich ihn nicht.
Ja, also der Bonus. Das Ding ist, jetzt müssen wir doch ein bisschen einsteigen. Aber nicht so tief. Es gibt ja 2 Arten der Belichtungsmessung. Es gibt die Objektmessung. Also du misst, was zurückkommt vom Objekt. Das ist ja das, wie unsere Belichtungsmesser in den Kameras heute funktionieren. Die messen das, was reflektiert wird. Deshalb wird der schwarze Kater im Kohlenkeller und der weiße Hase im Schnee werden unterschiedlich belichtet, obwohl sie das gleiche Licht abbekommen im Prinzip. Und es gibt die Lichtmessung. Du kannst auch hingehen zu deinem Subjekt und kannst quasi in Richtung Licht messen kannst also das Licht messen, was ankommt. Völlig egal, ob derjenige jetzt ein schwarzes T-Shirt oder ein weißes Hemd dann hat. Und du kriegst damit einfach eine gute Belichtung, aber das kannst du natürlich nicht machen. Also das kannst du nur im Studio machen. Selbst bei sogar bei Landschaft wird es schwierig, weil du kannst ja nicht 5 Kilometer hinfahren zum Berg, dann dort eine Lichtmessung machen und wieder zurückkommen. Du musst ja oft mit dem arbeiten, was du reflektiert bekommst. Und das Tonsystem versucht dir halt zu helfen, diese reflektierte Messung. Und das ist egal, ob du von hier dann den Hasen misst oder von ganz nah. Hängt ein bisschen ab von dem Belichtungsmesser und wie groß der Bildwinkel ist, den der sieht. Aber generell ist es egal, wo du da misst. Gut. Puh, das war jetzt aber...
Ja, also...
Jetzt wieder zurück zu einem.
Mein Gehirn ist jetzt...
ist jetzt gefried. Sind ja nur noch zwei, ne? Der Christian hat die Lightroom-Geschichte.
Genau. Und zwar eine Frage zu Lightroom. Bringt es was, SSD einzubauen, um Lightroom speziell im Entwicklungsmodul zu beschleunigen? Die zweite Frage ist, die Grafikkarte, die es zusätzlich gibt bei Mac-Rechnern, bringt das was oder kann man sich das Geld sparen?
Achso, also du hast.
Ich gehe mal aufs Klo.
Nee, das ist schnell
beantwortet. Okay, dann.
Also Lightroom ist mit den Jahren und auch mit den erhöhten Anforderungen ist es langsamer geworden.
Ja.
Also ich habe jetzt zu Hause diesen 5K iMac und da muss natürlich Lightroom enorm viel Pixel durch die Gegend schieben. Und das ist relativ träge an manchen Ecken geworden. Und die SSD, die ich da habe, die bringt ein bisschen was, aber, also eine SSD bringt dir was, das schon. Die bringt aber generell was.
Ja.
SSD ist wie Tag und Nacht.
Ja.
Also ratzfatz schneller.
Wenn du deinen alten iMac eine SSD einbaust, ich habe das gemacht, dann fühlt sich das an, als hättest du dir einen neuen Rechner gekauft, genau. Hat aber nur 300 Euro gekostet.
Also das würde ich sowieso momentan mal jedem empfehlen, ja. Wenn es irgendwie geht. Ich habe jetzt an Monis Mac Mini hinten dran einen USB 3 SSD rangehängt, das System drauf gemacht und das flutscht nur noch.
Hast du einen Fusion Drive?
Nee.
Also weil ich habe an meinem iMac einen Fusion Drive, das heißt die alte Festplatte, also die HD ist drin geblieben, die SSD ist dazugekommen und da ist irgendwie, jetzt frag mich, da ist irgendeine Magic drin. Die macht, dass alles, was ich oft benutze, von der SSD gefahren wird und alles, was ich nicht so oft benutze, von der HD. Und dadurch ist der fühlt sich wirklich an, als wäre es ein nagelneuer Rechner. Mhm. Und wenn du es dann beim Fachhändler machst, hast du sogar noch Garantie drauf auf den ganzen Kram.
Ja.
Und das nimmt auch alle Updates und so mit. Also das scheint irgendwie im BIOS
also, oder weiß der Geier vor. Macht das ganz gut, ja.
Das ist echt super.
Und ich würde jetzt heute wahrscheinlich einen Lightroom nicht mehr auf einer SSD, nicht mehr auf einer drehenden Platte fahren wollen. So generell nicht. Das ist einfach langsam. Und die zweite Frage war, ach so, ja, diese Grafikkartenbeschleunigung. Die spezielle Grafikkarte. Also. Muss das Mikro nehmen.
Die zweite Frage war, ob die zusätzliche Grafikkarte, die man extra einbauen lassen kann, ob das was
bringt. Ach so, weiß ich nicht. Also du hast dann, als Lightroom ganz neu war, da konnte man so zum Beispiel am Belichtungsregler drehen und das hat sich sofort alles verändert. Heute ist das so, man zieht da dran und dann dauert es eine Sekunde und dann kommt der Bildschirm irgendwann nach und zeigt dann die Veränderung an. Das ist halt langsamer, weil da irgendwie mehr passiert oder weil, keine Ahnung, vielleicht hat Adobe ein Problem, weiß es nicht. Aber es ist richtig träge geworden in der Hinsicht und solche Operationen, speziell im Entwicklungsmodul, sind jetzt tatsächlich schneller mit dieser Hardwarebeschleunigung über die Grafikkarte. Das heißt, du kriegst wieder eher dieses, ich ziehe am Belichtungsregler und es wird in Echtzeit auf dem Bildschirm sich was verändern. Aber ob das so viel ausmacht, ich habe es jetzt noch nicht AB getestet, also kann ich nicht sagen.
Also bei meinem Mac ist es so, da habe ich die, seit 6 Jahre alt, da habe ich die Grafikbeschleunigung aktiviert und was es gebracht hat, ist es schneller geworden, aber es stürzt da gleichzeitig ab.
Ja, das ist auch alles noch, glaube ich, ein bisschen buggy, ja.
Jetzt kann man es anhaken, aber es steht gleichzeitig dort, dass es nicht unterstützt wird.
Das könnte also, aber, super. Ja, das Problem ist jetzt, jetzt einen Finger auf Adobe zu zeigen, ist natürlich schwierig, weil es könnte durchaus auch noch ein bisschen an Yosemite liegen, weil das ist auch nochmal so eine Großbaustelle, was ganz viele kleine Bugs hat und ich habe zum Beispiel auf dem 5K iMac tatsächlich momentan so in diesen Accessibility, in diesen Behinderungsoptionen da eingestellt, dass ich Kontrasterhöhung eingestellt habe und plötzlich flutscht das Ding deutlich schneller als vorher. Transparenzen werden da weggenommen und so und plötzlich ist das viel, viel schneller, das Gerät. Ja. Und ich weiß noch nicht so genau, das soll eigentlich nicht so sein. Also das ist schwierig.
Also SSD einbauen und abwarten.
Genau, ja. Das wäre gerade so meine Geschichte.
Und Fusion Drive heißt das Ding, was du
genau, haben mit einer kleinen SSD, so 128, genau. 256 Gig und dann
reicht.
Zusätzlich zur drehenden Platte. So, jetzt haben wir die letzte Frage. Da habe ich jetzt aber völlig, ich kann meine Schrift nicht, schwierige Lichtverhältnisse.
Also ich dachte, das wäre sein Name.
Nein, der Name heißt Dennis.
Das ist krass, wie heißt denn der?
Ja. Ich habe immer mal wieder die Situation.
Hallo, ich bin der Schwili. Entschuldigung, ich halte jetzt den Mund.
Schwierige Lichtverhältnisse, so in geschlossenen Räumen, Clubs, Konzerte, habe ich immer mal wieder so die Problematik, dass das sehr rauscht. Habe ich irgendeine Chance, außer die Kamera oder das Body zu wechseln, da mit Objektiven ähnliches was zu machen?
Also du hast Rauschen natürlich wegen hoher ISO und wegen der Kamera, die das nicht gut kann mit der hohen ISO. Das heißt, neuere Kamera wird das wahrscheinlich ein bisschen besser können. Wie alt ist die Kamera?
Das ist eine D7.
Ja, das sollte aber relativ gut sein, was das angeht.
Bis drei.
Ist natürlich die Frage, ne? Versuchst du jetzt bei gar keinem Licht zu fotografieren?
Nein, es ist schon Licht da, aber halt schwierige Lichtverhältnisse, Blautöne, Lilatöne.
Ja, das wird heute noch schwieriger, weil du natürlich nicht nur so Farbtöne hast, sondern das auch noch weniger glühlampenbasiert, mehr LED-basiertes Licht ist. Und damit hast du noch reinere Farben, wo dann die Sensoren tatsächlich Schwierigkeiten haben. Früher war das so, ein blaues Licht hatte immer noch viel Rotanteile, weil das eine Glühlampe ist dahinter, da wo viel Rot durchkommt. Heute sind die viel reiner, die Farben.
Passen die Sensorhersteller sich dem an?
Ja, langsam.
Okay.
Langsam, müssen sie. Aber wir hatten bei Happy Shooting mal eine Folge mit dem Titel, der Rotkanal ist ein Arschloch, weil das jetzt gerade mit den LEDs tatsächlich immer noch schwieriger und noch schlimmer wird. Das ist der erste Kanal, der dir flöten geht, der dir überbelichtet, während anderen Farbkanäle gleichzeitig noch nicht überbelichtet sind. Also da passiert viel. Generell kannst du natürlich mit dem Objektiv ein bisschen was machen. Also sprich ein lichtstärkeres Objektiv dir zulegen. Das kostet dann halt viel.
Ja.
Die Belichtung ist natürlich auch so eine Sache. Wie belichtest du denn? Belichtest du manuell? Machst du das mit einer Automatik?
Also zurzeit Schwankigkeit, also eine Ausprobiersache. Im Manuellen habe ich halt das Problem, dass ich manchmal zu sehr verwackel, so aus der Hand.
Ja.
Und die Manuellen sind halt teilweise einfach, weil ich drücke und der braucht zu lange. Also habe ich das Gefühl.
Mhm. Also für mich funktioniert auf Konzerten eigentlich die manuelle Belichtung am besten. Und da tatsächlich eine Belichtung, die eigentlich deutlich tiefer liegt, als ich eigentlich glaube, dass sie liegen müsste. Weil du bei diesen Lichtverhältnissen auf der Bühne ja ganz oft ganz viele Flächen hast, die schwarz sind und wo gar kein Detail sein muss.
Oder reinfarbig irgendwie.
Oder die reinfarbig sind, und da kommst du natürlich mit niedriger Belichtung, kommst du nicht so an diese Reserven von den einzelnen Farbkanälen ran. Die bleiben quasi unter dieser Überbelichtungsgrenze. Und da musst du viel nacharbeiten natürlich.
Ja,
da kannst du also mit RAW und so ganz viel noch nachbearbeiten. Und du hast im Zweifelsfall natürlich immer Schwarz-Weiß, ne?
Ja, Schwarz-Weiß rettet eine ganze Menge, habe ich auch.
Rettet eine Menge. Aber diese Primärfarben, die dann so gnadenlos LED-mäßig, so gnadenloses Blau und
das kriegst du auch für Sichten nicht mehr weg. Also das dann spiegelt dann teilweise durch
ist schwierig. Feuchte Haut oder ist schwierig, aber ich würde tatsächlich mal gucken in die manuelle Belichtung und dunkler belichten. Außerdem stell dir bitte bei solchen Sachen das Display, die Helligkeit vom Display auch runter. Weil du hast ein Display hinten auf der Kamera, was vielleicht auf irgendeiner so einer mittleren Stufe steht, aber du bist in einem dunklen Umfeld und kannst diese Belichtung quasi gar nicht beurteilen, weil du hinten auf dem Display ein Bild gezeigt bekommst, was viel zu hell ist.
Das muss ich mal probieren.
Und ansonsten manuell tiefer belichten, kürzere Zeiten, als du glaubst, du müsstest, da bist du wahrscheinlich besser. Mach das mal probeweise irgendwo und schau dir die mal nachher an. Wenn du merkst, dass du bei der Nachbearbeitung die Bilder immer noch weiter runterziehen musst, noch dunkler machen musst, weil du da zu viel Belichtung hast, dann kannst du auch gleich dunkler belichten.
Okay.
Das probier mal.
Danke dir für den Tipp.
So, das waren so die Publikumgeschichten. Fragen? Gibt es da noch was Spontanes?
Keiner will was wissen.
Dann schauen wir uns noch ein paar Bilder an.
Schauen wir uns
noch,
ja, okay.
Vrindt-Bilderschau.
Die Vrindt-Bilderschau.
Darf ich mal
da bitte? Da kann sich aber doch auch mal das Publikum äußern. Das müssen doch nicht wir machen die ganze Zeit, oder?
Ihr habt ja ein Mikro, ne? Kommt mal vor. Mal bitte kurz das Licht aus. Und der Marc ist der Ford Der Marc ist der Klicker. So, ich habe, jetzt sind wir ein bisschen mit der Leinwand. Ja, ist egal. Also der obere Teil, der gehört da dann dazu. Ne? Anders geht das jetzt nicht bei dem Bild. Ja, und zwar der Thorsten Feig hat ein Bild geschickt, Valhalla. Den Link bitte jetzt abtippen. Ne? Das macht der Holgi dann in die Shownotes.
Genau.
Ja, gibt es Meinungen aus dem Publikum? Ihr müsstet dann kurz ans Mikro kommen. Will jetzt keiner, ne? Sind alle
keiner
zu faul.
Will was sagen.
Ja, die haben jetzt
ein Säulengang. Wie nennt man diese Säulen? Sind das dorische Säulen oder wie nennt man das?
Weiß das hier jemand? Weiß
dorisch,
keiner,
ionisch,
ne?
Phrygisch.
Das ist furchtbar. Mixolydisch, ne, sind wir bei Musik jetzt schon. Ist egal, das sind halt so Säulen. Valhalla ist dieses. Wo steht das denn? Wo steht denn die? War ich da auch schon mal?
Valhalla, das ist in Bayern da unten, diese Ruhmeshalle.
Regensburg, oder? Ja. Ecke Regensburg. Ja, da gibt es ja rundherum diese Säulengänge. Ich kenne das, war da schon. Und ja, was meint ihr zu dem Bild? Meinung aus dem Publikum? Daumen hoch? Ja, die sind alle zu. Wollen die, nicht reden.
Wollen
nicht, ne?
Nee, wollen nichts sagen.
Also ich habe.
Nächstes Mal machen wir Fernsehen.
Genau. Ich habe eine Sache an dem Bild, die. Aber das ist natürlich jetzt wieder das klassische Problem mit dem. Kamera kippen.
Ja.
Du kippst die Kamera nach hinten, damit du diese Höhe des Säulenganges drauf bekommst und dann kippen natürlich die Säulen nach innen. Mhm. Jetzt kannst du natürlich in Lightroom so klick, mach mal gerade, mach mal die Vertikalen vertikal. Das wird bei der Valhalla aber schief gehen, weil diese Säulen sind oben, die verjüngen sich nach oben.
Ah, okay.
Das heißt, du hast keine, die sind nicht parallel zu dir, sondern die werden schmaler nach oben. Und wenn du jetzt anfängst, hier Automatik anzusetzen mit Perspektivkorrektur,
dann verhaspelt die sich.
Ja, dann passt es halt doch nicht ganz. Mhm. Also das ist schwierig.
Das heißt, du hast im Grunde gar keine Chance, diese, wie hoch sind die? Also unten läuft eine Frau an diesen Säulengang lang, die ist, lass die mal einen Meter, sagen wir mal, die sind 1,60 Meter groß, dann sind die Säulen 1, 2,
15.
Ja. 1,60 Meter, was wird die haben? Dann 10 Meter werden die hoch sein. Ach,
locker.
Ja. Ja. Mehr noch?
Jetzt hat sie auf einem auch ein Knie.
Ja, ich muss die Beine übereinander schlagen, sonst werde ich irre. Das heißt, du hast gar keine Chance, das zu fotografieren.
Doch, du kannst es so fotografieren und kannst nachher versuchen, das von Hand ein bisschen noch perspektivisch zu entzerren. Musst nur darauf achten, dass die natürlich sich trotzdem nach oben verjüngen, die Säulen. Mhm. Das wäre so eine Geschichte. Aber ne, finde ich gut. Auch schön, Thorsten, du hast da einen Titel dem Bild gegeben und nicht irgendwie IMG
ja, da stehst du ja drauf. Ne?
Ja, ich will Titel haben. Also, Titel
selbst wenn es Frau vor Säule heißen würde, ist
das ist völlig okay. Als, ja, solange es nicht DSC, Glyph, Blub, sonst was heißt. Gut, nächstes Bild.
Ist übrigens ganz schön, diese DSC, man kann halt super nach DSC 00001 googeln und sieht dann das erste Foto, das jemand mit seiner neuen Kamera gemacht hat. Das ist irgendwie ganz lustig, sich die Bilder dann anzugucken, was die Leute so fotografiert und hochgeladen haben.
So, das kennen die Berliner, Tim Fengler, Memorial, das ist das
Stehlenfeld.
Stehlenfeld, genau, Holocaust Memorial. Ja, finde ich cool.
Ja, weil das ist schön, die Kontraste, also die Schatten. Das
ich meine, da kann man eh, wenn man so mit Schatten und Kontrasten arbeiten möchte, kann man da eh mal ein paar Stunden mit der Kamera drin rumrennen und man findet immer wieder neue, interessante Geschichten.
Geht im Übrigen auch im Jüdischen Museum. Die haben auch sehr viel wahnsinnige Lichtführungen da drin. Aha. Und gebrochene Fenster und so. Es ist wirklich sehr spektakulär.
War ich noch nicht. Ja, das ist, ich finde es klasse, weil das halt hartes Licht ist, ne? Harte Kontraste. Und das macht das Ganze unglaublich grafisch.
Und vor allem in der Tiefe, also es sieht halt aus wie ein Schwarz-Weiß-Bild und in der Tiefe ist es aber nochmal grün, weil da irgendein Baum steht oder ein Gebüsch oder sowas. Mhm.
Das ist gar nicht so leicht, weil aus manchen Perspektiven hast du dahinter irgendwelche hässlichen Häuser und so.
Ja, diese Frittenbuden und so, was da alles so steht.
Übrigens fällt euch auf, hier im Publikum, ich habe auf der linken Seite den Titel und die URL auf so einen grauen Hintergrund gelegt, weil ursprünglich hatte ich es auf einem schwarzen Hintergrund, mach mal eins vor, nee, nicht zurück, sondern vor. Genau. Und da verschmilzt natürlich die dunkle linke Seite von dem Bild mit dem, es wird größer.
Ja.
Es wirkt auf einmal nochmal ganz anders. So hätte es mir als Foto auch sehr gut gefallen, wenn das jetzt die komplette Fläche wäre. Mhm. Aber das wollte ich einfach nur klarstellen, wo das Bild aufhört, weil das sieht man nicht immer. Gut, noch eins. Christian Eiden, Red Eyes. Ein Makro.
Von, was ist denn das? Eine Wespenart, oder?
Ach, das ist irgendeine Fliege, Wespe mit.
Fluginsekt.
Genau, mit großen.
Fieses Fluginsekt.
Fieses. Ja, man weiß ja nicht, ob das wirklich fies ist. Vielleicht frisst das ja Blattläuse.
Das stimmt.
Rote Augen, Makro, das Ding sitzt auf dem Blatt. Das Blatt hat Tau drauf. Finde ich ein schönes Makro. Schönes,
die Tautropfen sind, also hinten der Tautropfen, der dicke, ganz am Ende des Blattes ist auch noch in der Schärfe. Ne? Mhm.
Also ich mag das total, weil das irgendwie so wie so eine Landeplattform ja. daherkommt. So. Das fühlt sich schön an. Und vor allem ist natürlich das Rot und das Grün. Der Hintergrund ist schön entzerrt. Da ist nichts Schlimmes, was da irgendwie stört. Ganz im Gegenteil, du hast das Blatt rechts oben, was so ein bisschen noch rahmt. Mhm. Und dann ist es rot, das rote Auge gegen den ganzen... gegen die ganzen Grüntöne, das ist
der weiß, so, was er so ein tut. Foto macht man, so ein Foto macht man zufällig, oder wartet man darauf?
Sitzt, ich vermute, der hat da das mit einem Stativ auf das Blatt fokussiert und dann gewartet. Manche von diesen Insektenmakros, wo du dann so ganz große Insekten ja. siehst, da leben die ja gar nicht. Das sind ja,
ach so,
die Insekten, so schlimm das ist, aber Insekten sehen tot so aus wie lebendig. Mhm. Und manche ganz toll komponierten Insektenmakros, die im Studio entstehen, werden halt tatsächlich mit Insekten gemacht, die nicht mehr so ganz frisch sind. Es gibt tatsächlich mittlerweile Versandhandel, die dir so Vogelspinnen gefriergetrocknete schicken und so.
Ich habe da gerade ein paar ganz bizarre Ideen.
Ist gruselig und schlimm, aber ja. gibt es.
Nö, ach ja, da kann man halt Spaß mit, also... Man kann die auch fotografieren.
Aber da, also erstmal zu dem Bild hier von Christian zurück. Das will ich ihm eben nicht unterstellen, sondern das Ding sieht sehr lebendig aus. Ja. Und ich vermute, das ist tatsächlich mit viel Warten und viel Ausprobieren. Und vielleicht hat er sich da sogar irgendwie vielleicht eine Lichtschranke hingestellt und einfach mal gewartet, bis was reinfliegt. Das löst dann aus. Und so. Könnte man machen. Vielleicht hat er an der Stelle auch so einen Tropfen Zuckerwasser hingestellt. Keine Ahnung, was dieses Insekt gerne zu sich nimmt. Aber da gibt es viele Tricks. Ja, aber schön so. Gut, ja. Grün. Gut.
Zwei Straßenmusiker, einer mit einer Gitarre, einer mit einem Kontrabass. Beide sind seltsam
in angezogen. Schwarz-Weiß.
In Schwarz-Weiß.
Die haben sich noch lustig angetan, damit so ein bisschen...
Der eine hat eine Melone an.
Ja.
Auf. An.
Ich, am Anfang dachte ich so, ne, Schnappschuss. Vor allem, weißt du, rechts der Gitarrenhals guckt aus dem Bild raus, der ist nicht ganz drin. Und da ist so viel Müll im Hintergrund. Da geht der Mords irgendwie hier was ab. Also... Und dann sah ich die Frau.
Ah, das, die Frau im Schaufenster.
Die so gütig, die Frau aus der Pflegecreme-Werbung, die so gütig herunterschaut auf die beiden. Mhm. Und das fand ich dann so lustig,
ja.
dass ich es hier reingenommen habe.
Meinst du, das ist Absicht?
Das ist übrigens von Flo Deal und heißt Groovin' in the City, das Bild.
Also denkst du, das ist Absicht? Oder denkst du, das ist ein Schnappschuss, den er dann so gecroppt hat, dass die Frau funktioniert?
Das kann sein. Das kannst du, woher willst du das wissen?
Weiß ich nicht. Hätte sein können, dass Flo dir das gesagt hat.
Nee, hat er nicht.
Hat er nicht.
Ja, also, aber es funktioniert jetzt ja. So vom Humorfaktor. Vor allem, weil die zwei halt irgendwie noch ein bisschen lustig aussehen und dann die Frau, die guckt ja genau dahin. Mhm. Die schaut sie ja ganz genau an. Also ich unterstelle ihm da erstmal Absicht.
Ja, was ganz gut ist, obwohl im Hintergrund so viel los ist, also es ist ja irgendwie ein Kosmetikladen oder ein Friseur oder weiß der Geier was.
Das ist so ein Kosmetikladen wahrscheinlich.
Wo sehr viel los ist, viel Schrift und Telefonnummern und so. Das geht ganz gut unter, weil die beiden Jungs so viel dunkler sind als der Hintergrund.
Genau, der Hintergrund, der geht so ein bisschen ins Helle weg. Ja. Also passt gut, finde ich. Mag ich ganz gern. So, noch eins. Schnecke am Baum. Da wird Olaf jetzt sich freuen, ne?
Super.
Ja, Michael Möller, Come This Way. Das sind zwei Schnecken. Eine große und eine
Schnecke,
kleine. Eine
kleine Schnecke.
Und die machen offensichtlich gerade irgendwie ein Rennen oder so.
Ja, zumindest laufen die hintereinander her, die kleine hinter der großen.
Ja, ich hol dich ein. Nein, tust du nicht, nein. So kann man sich Geschichten erzählen.
Das finde ich ein sehr, sehr schönes Foto.
Hat natürlich so eine schöne Struktur von vorne nach hinten. Mhm. Übrigens, wer die Bilder anschauen will, die sind in den Shownotes. Mhm. Die Links. Schöne Struktur, weil das so nach hinten so eine wiederholende, ja, ist das ein Baum? Weiß ich gar nicht. Egal, es ist auf jeden Fall eine regelmäßige Struktur. Und die zwei sind unterwegs in so einem Teil der Struktur, wo die Struktur sich unterbricht. Mhm. Und damit haben sie einen schönen Kontrast zum Vorderhintergrund. Und klasse, mag ich total. Die orangen Linien oben und unten, die finde ich so ein bisschen ablenkend. Die würde ich, glaube ich, gar nicht drin lassen. Aber sonst?
Also ich habe die noch nicht mal wahrgenommen, diese Linien. Wenn du nicht gesagt hättest, das sind orange Linien, hätte ich nicht gemerkt, dass da orange Linien sind.
Echt? Also, ja. Mir sind die sofort ins Auge gefallen. Ja.
Nee, ich dachte halt, da ist halt, das gehört halt irgendwie dazu.
Aber ich bin eh kein Fan mehr von so künstlichen Rahmen in Bildern. Mhm. Also früher habe ich mal so weiße Rahmen um meine digitalen Bilder gemacht, aber das mache ich schon lange nicht mehr. Weil ich es irgendwie, weiß nicht, mag ich nicht mehr.
Ich finde es eh immer ein bisschen schade. Also das ist so meine Macke. Ich finde es halt schade, dass Bilder aufhören, dass sie halt so einen harten Rand haben.
Und dann musst du Videos drehen.
Und ich lege da halt dann gerne auch mal eine Vignette drauf, damit es so wegfadet am Rand. Weißt du, dass es nicht so abgeschnitten ist.
Ist natürlich hier auch so. Das Bild hat oben und unten eine starke Vignette sogar. Und was macht das? Es hält dich natürlich in der Bildmitte, weil du bounst dann so gegen diesen dunklen Rand, der schubst dich wieder zum hellen zurück. Also das ist quasi so ein Abschluss.
Und ich finde halt links, also der linke Bildrand, der so eine abrupte oder harte Kante bildet, ich finde das nicht schön. Also das ist irgendwie.
Aber wenn es jetzt auf Papier wäre, an der Wand hinge, dann würde es ja auch nicht ausfäden in die Wand.
Ja, stimmt. Hm. Vielleicht liegt es wirklich an der Darstellung, ja.
Vielleicht bist du einfach zu pingelig.
Das kann sein. Ne? Nee, eigentlich nicht.
Machen wir noch eins. Ja, das ist das letzte.
Sehr geil.
Von Klaus-Peter Schmidt. Meanwhile on Cloud Number 7.
Knutschendes Pärchen am offenen Fenster eines Altbaus.
Ja. Ist das deine Uhr, die da gerade
Reflexion gemacht hat? Das war meine Uhr, die gerade die Reflexion gemacht hat.
Das kennen wir von der Schule früher, ne? Ja. Lehrer ärgern. Ja, was sehen wir? Wir sehen so ein Hinterhofbild, Fenster übereinander und
Altbau-Kastenfenster.
Genau, so Kastenfenster und unten ist ein Pärchen, was da gerade am Knutschen ist.
Sehr schön.
Wie findest du, was hältst du denn da? Also ich mag das Bild, ist schwarz-weiß. Was sagst du denn zu dem Thema Privatsphäre hier? Fremde Leute beim Knutschen fotografieren oder dann auch noch auf Flickr stellen?
Schwer zu sagen. Also wirklich schwer zu sagen. Also ich denke nicht, dass man sie erkennt. Mhm. Andererseits weiß ich nicht, wie es wäre, wenn ich sie kennen würde, ob ich dann nicht wüsste, wen
oder
ich
wenn du sie selber wärst.
Oder wenn ich selber wäre.
Und dann das Bild siehst.
Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Also es ist auch, glaube ich, so ein Grenzbereich. Also ich bin ja mittlerweile, also es hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich da hingekommen bin, aber ich bin mittlerweile ja der Meinung, dass alles, was draußen passiert, öffentlich ist, fotografiert und abgebildet werden können sollte.
Ja, die Rechtsprechung sagt da was anderes ja, teilweise. Ja,
das ist leider das Problem. Ja. Also, aber ich finde...
Ich finde das okay. Also
wir haben halt so viele Kameras, so viel Geknipse. Vielleicht sollten wir einfach einen anderen Umgang auch mit Kunst finden als Gesellschaft. Ja, das finde ich jetzt so ein Grenzbereich, weil es ist halt wirklich in deren privaten Räumen und sie stehen zwar an einem offenen Fenster, während sie sich küssen, aber ich glaube nicht, dass sie das auch gleichzeitig wie Öffentlichkeit empfinden. Mhm. Also wenn ich auf der Straße rumlaufe und wenn ich meine Freundin auf der Straße küsse, dann empfinde ich das auch wie Öffentlichkeit, dann gehe ich schon davon aus, dass da eine gewisse Anzahl Menschen zuguckt und darum hätte ich dann auch kein Problem damit, wenn das jetzt fotografiert und veröffentlicht würde. Küsse ich meine Freundin in meiner Wohnung auch am offenen Fenster, fühlt es sich nicht so an, als würden Leute zugucken. Mhm. Das ist eine schwierige Frage. Aber es ist halt ein sehr, sehr schönes Foto. Und das ist halt das nächste Ding, wo ich dann wahrscheinlich auch sagen würde, okay, ich gehe das Risiko ein, den Arsch versohlt zu kriegen dafür, dass ich es veröffentliche. Mhm. Oder man geht halt hin und macht vielleicht die Gesichter noch ein bisschen unkenntlich. Aber
es funktioniert auch nicht so. So ein Mosaik drüber. Genau.
Super. Ja, ich habe bei mir
im Flickr. Schwarze Balken.
Bei mir im Flickr, da gibt es ein Foto von einem Mädchen, das so einfach im offenen Fenster sitzt. Ist auch ein Schwarz-Weiß-Foto. Und der habe ich halt einfach Haare übers Gesicht gemacht. Also die hat halt sowieso lange Haare, die so ein bisschen so halb übers Gesicht fallen. Und die habe ich halt so ein bisschen drüber gekämmt sozusagen. Noch genau, einfach drüber geklont. Und das geht halt trotzdem, das Bild. Also das funktioniert trotzdem.
Interessant.
Mhm. Was ich halt an dem schön finde, ist, das hatten wir ja auch heute dann im Workshop, dadurch, dass das Haus, also die Hauswand mit den Fenstern drin, nicht wirklich eine Begrenzung hat. Also man sieht das Dach nicht, man sieht nicht den Boden des Hauses, man sieht kein Nachbarhaus.
Es wirkt unendlich.
Es wirkt unendlich, genau. Also ja.
Es hört nicht auf,
genau. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön.
Tja.
Herrlich.
Das war die Vrindt-Bilderschau von der heutigen Sendung.
Tatsächlich. Ja, dann ist ja die Sendung jetzt praktisch schon zu Ende, ne?
Ist sie. Wir müssen jetzt auch tatsächlich die Sendung beenden, weil wir haben noch eine halbe Stunde, in der wir noch von unserem Gönner noch ein paar Sachen verschenken hier.
Und was machst du jetzt in meiner Sendung Werbung für deinen Sponsor?
Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich mache das jetzt einmal.
Enjoyercamera.com. Ja, wie heißt das, wenn man da billiger was kaufen will? Da muss man auch irgendeinen Code eingeben.
Ja, da kann man Happy Shooting 2016 eingeben.
Kriegt Happy
man
5%. Shooting? Was ist das denn noch?
Das ist so eine komische Sendung. Nee, also ich hab vor der Sendung, beziehungsweise vor diesem Bildertag, habe ich bei Ingo angerufen von Enjoy Camera und habe gesagt, du hast uns ein Karton voll Sachen, die wir hier verlosen können. Und er hat gesagt, ja super, klar, mache ich. Hier sind ein paar Sachen vom Regal gefallen. Und die habe ich mitgebracht. Vom
Laster gefallen.
Und die werden wir jetzt gleich nämlich noch verlosen, damit hier möglichst viele Leute mit irgendwas außer neuem Wissen auch noch mit neuen Gadgets nach Hause gehen können.
Ja, dann beenden wir jetzt die Sendung. Chris, ich danke dir.
Ich danke dir.
Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ich danke euch fürs Kommen.
Redet.